Liebe Geschwister, in der jetzt vor uns liegenden Zeit wollen wir uns so einige Texte angucken aus dem Alten Testament, wo es darum geht, wie Menschen von Gott geleitet werden. Verschiedene Personen so aus der Erzväterzeit wollen wir durchgehen, diese Leute ein bisschen kennenlernen. Damals waren die Familiengeschichten hochinteressant und spannend, was dort passiert ist und wie auch Gott dort mit ihnen Geschichte geschrieben hat. Erzväter, das wird bis Mose gehen, der ist selber jetzt kein Erzvater mehr, aber schließt sich da nahtlos dran an. Das ist dann die neue Generation. Auch wenn es heute nicht um Mose geht, wisst ihr eigentlich, wie Mose damals berufen worden ist von Gott? Hat jemand da Erinnerungen dran, wie das bei Mose gewesen ist? So. Gibt es Ideen? Vielleicht gibt es hier auch noch dieses mobile Mikro. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, die er auch sagen könnte.
Also ich denke, der brennende Dornbusch.
Richtig, 100 Punkte. Super, einen Applaus, hey, komm. Brennender Dornbusch. Und das Besondere war ja, Mose kommt dahin und dann ist dieser brennende Dornbusch dort. Ne, und als erstes muss er seine Schuhe ausziehen. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch noch dran erinnern? Der kommt da ja hin, kriegt einen Auftrag von Gott und das Erste, was er sagt, ist, muss ich das wirklich machen? Wer bin ich überhaupt? Fragt er als allererstes. Und dann, wer sendet mich da überhaupt? Was soll ich machen, wenn die nicht glauben? Und eigentlich, Gott, hast du dich falsch entschieden, ich kann ja gar nicht reden. Sende doch, wen du senden willst und dort macht das Gott so, wie damals Bundeskanzler Schröder war das, glaube ich, und sagt da, basta, ich schicke dir jetzt eine Hilfe, du musst das machen, da gibt es keine Alternative. Eine längere Diskussion, die der Mose da mit Gott geführt hat und ich finde es hochinteressant, dass er sich so lange darauf einlässt, wir werden später darauf kommen. Heute will ich euch das Gegenteil dazu vorstellen, nämlich Abraham und bei dem ist es ganz anders, da geht das ganz kurz vonstatten. Das ist der Text. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ein Text, der gemessen an dem, was wir gerade über Mose gehört haben, überraschend kurz ist. Ich sage immer Abraham an dieser Stelle, weil Gott hat ihn später dann so umbenannt und so sollte er dann auch genannt werden. In 1. Mose 17, Vers 5 ist das. Der bekommt hier einen Auftrag, und führt ihn einfach aus. Keine Diskussion, und davon wird nichts berichtet. Er bricht einfach an dieser Stelle auf. Dabei war es so eine Sache mit dem Aufbrechen. Früher wohnte er mit Terach, seinem Vater, seiner Frau und dem verwaisten Neffen in Ur in Chaldea. Dazu habe ich euch die Karte mitgebracht. Ur, das ist da unten bei Babylon, also Babylonia, Richtung, könnt ihr da sehen, da ist Ur. Und dann sind die losgezogen von dort bis nach Haran gegangen. Sein Vater brach mit ihm, seiner Frau und den Neffen auf. Eigentlich wollten die bis nach Kanaan, so wird es im Kapitel vorher berichtet, das liegt dann hier unten. Aber sie haben es nicht so weit geschafft, sie sind dann in Haran geblieben. Rund 1000 Kilometer sind sie dort schon gereist. Eine ordentliche Strecke, sind dort oben dann geblieben. Sein Vater wurde sehr alt und starb dann in Haran. Dieser erste Neubeginn, der sozusagen mit Terach angefangen hat, ist dort auf halber Strecke stecken geblieben. Und so erging eben nun dieser Ruf an Abraham. Ein überraschend kurzer Ruf, eben ohne große Diskussion. Und ich denke, das ist etwas, was diesen Abraham ausgezeichnet hat. Obwohl ja sein Leben auch Höhen und Tiefen umfasst hat, redet die Bibel da voller Hochachtung von ihm und schreibt dann einfach 1. Mose 15, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Oder später auch der Hebräerbrief beschreibt das. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wusste nicht, wo er hinkommt. Und liebe Geschwister, machen wir uns da nichts vor. Gottes Ruf ist nicht einfach ein einfacher Ruf, bei dem im Vornherein schon alles klar ist, wie sich alles entwickelt und wo alles dann einfach gut geht und so ganz einfach von der Hand. Abraham wird noch etliche Probleme bekommen, als er diesem Ruf nachgeht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es gab Hungersnot, wo er dann nach Ägypten flieht. Und dann nachher verliert er dort fast seine Frau. Oder dann gibt es den Familienstreit um den versprochenen Nachfolger, den Gott ihm versprochen hat, einen Sohn, wo er dann im Auftrage seiner Frau eine Magd schwängert und ja, wer eine andere Frau in seine Ehe hineinlässt, das gibt immer Probleme. Und so war es dann auch für Abraham dann gewesen auf dem Weg, was dort passierte. Aber was ihn auszeichnet bei seiner Leitung durch Gott, war letzten Endes dieser blinde Gehorsam, dem er ihn geht. Er geht einfach los, heißt es dort. Der Theologe Klaus Westermann, der hat zu Abrahams Aufbruch geschrieben, nur eine Welt, in der Gehorchen und Glauben das Besondere geworden ist, sieht hier zuerst das Wagnis, Mut und Risiko. Dass Abraham geht, ist das Normale und Natürliche. Wagnis und Risiko wäre es gewesen, nicht zu gehen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Nicht glauben ist eigentlich das Risiko in der ganzen Geschichte. Verlässlichkeit, heute in Fakten umgemünzt, ist ja in unserer heutigen Zeit eine schwierige Sache. Aber wenn wir mal ehrlich sind, jemand, der schlauer ist, der mehr weiß, als wir wissen, und so sieht es ja Gott gegenüber aus. Da ist es doch ein Risiko, nicht das zu tun, was derjenige gesagt hat. Jetzt gerade sind diese Buschbrände in Australien und ich habe gelesen, dass der Katastrophenschutz SMS an die Leute schickt, die dort in dem Gebiet wohnen, um denen zu sagen, hier, jetzt seid ihr dran zu fliehen, weil das Feuer zu euch hinkommt. Und wer das dann nicht tut, kann ernsthafte Probleme kriegen, weil der Katastrophenschutz von oben drauf gucken kann. Der sieht, wo jetzt gerade die Brände sind und kommen und wo sie die noch im Griff haben und wo sie sie nicht im Griff haben. Und deshalb macht es Sinn, wenn da so eine SMS sogar nur kommt, nicht lange zu diskutieren und zu sagen, oh, aber mein Haus ist vielleicht ein bisschen anders gelagert und mein Haus könnte ja vielleicht das Ganze überstehen. Nee, wenn die sagen, du musst fliehen, dann ist es höchste Zeit, da wegzugehen. Abraham hatte auch Freunde gehabt. Der war ja etliche Zeit in Haran gewesen. Er hat es ja sogar zu einem vermögenden Mann gebracht. Mit wahrscheinlich Tieren und auf jeden Fall Knechte hat er ja gehabt. Der war in Sicherheit, der hätte seinen Lebensabend da gut verbringen können. Übrigens, 75 Jahre alt war er zu dem Zeitpunkt. Aber er brach auf. In dieses Ungewisse, hinein in dieses Unlogische, hinein in dieses Unbekannte. Aber er glaubte Gott und war durch seinen Glauben gehorsam. Denn es wäre für ihn ein Wagnis gewesen, eben nicht zu gehen, wenn derjenige, der sich viel besser auskennt, sagt, geh los. Und darum ist es der Glaube, der Gehorsam bedeutet. Nicht nur Nachfolge im gewissen Sinne, nicht nur ein sich leiten lassen. Nein, Glaube insgesamt bedeutet Gehorsam. Einfach gehorsam sein seinem Herrn gegenüber. Folge mir nach. Das war das, was Jesus dem Mann Philippus gesagt hat, der daraufhin gehorsam ist. Sein Jünger wird und andere von Jesus begeistert. Oder folge mir nach. Das ist das, was Jesus dem Zöllner Levi sagt, der von den Frommen nach Lukas 5 zu den Sündern gerechnet wurde. Und er ruft ihn damit zur Buße, zur Umkehr in das Reich Gottes auf. Denn Jesus sagt selber in Lukas 9, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Glauben bedeutet Gehorsam. Also Glaube ist nicht nur wie so eine Zahnpasta, die ich mal eben auf die Zähne schmiere, damit sie ein bisschen besser strahlen, sondern etwas, was ich in mein ganzes Leben hineinnehme, wonach ich mein Leben ausrichte, was meine Wirklichkeit bedeutet. Und die Frage an dich ist, bist du da bereit für, das so radikal zu sehen? Glaube bedeutet Gehorsam Gott gegenüber. Folge mir nach. Das sagt er auch dem reichen Jüngling in Matthäus 19, Vers 18. Und dort heißt es dann aber, als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da waren es die vielen Güter, die Sicherheit, die er hatte, die ihn von der Nachfolge tatsächlich abgehalten haben. Was kann dich von der Nachfolge abhalten? Geld, kannst du das Gott abgeben? Zeit, kannst du sie in sein Reich investieren? Was gibst du davon ab? Was opferst du anderen Bereichen wie Karriere zum Beispiel oder Hobby oder die Meinung anderer? Neulich habe ich von jemandem das gehört, der seine Entscheidung von der Meinung anderer abhängig gemacht hat. Hey, auch wenn ich Demokratie sehr gut finde, Gott ist kein Demokrat. Da ist keiner, der sagt, oh, jetzt rufen wir mal hier so alle Gläubigen zusammen und schaffen da mal eben eine Entscheidung. Wenn ihr so wollt, das ist ein absoluter Diktator an der Stelle. Ich halte zwar die Demokratie als beste Herrschaftsform für ein Volk, aber Gott ist in seinem Reich Theokrat und nicht Demokrat. Folge mir nach. Das sagt er einer Person, die in der Bibel mit Namen nicht genannt wird. Und auch als sie ein Gegenargument dann hatte, da sagt er dieser Person einfach, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Bist du also bereit, die Vergangenheit und alles, was geschehen auch ist, hinter dir zu lassen und dich voll und ganz auf seinen Weg, seinen Ruf zu konzentrieren? Glaube bedeutet Gehorsam. Und deshalb bedeutet Glaube auch, eigene Wege zu gehen. Der zweite Punkt in dieser Predigt. Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ob Terach Gott nicht ganz gefolgt ist? Der Vater Abrahams wollte ja auch nach Kanaan, blieb aber dann in Haran stecken. Irgendwo hört es sich beängstigend an. Abraham musste sich von seiner Großfamilie, seiner Sicherheit lossagen, um Gott ganz zu folgen. Der Glaube deiner Eltern, deiner Familie, der mag gut sein oder auch schlecht sein. Selbst die Gemeinde mag gut sein oder schlecht sein. Das ist hier an dieser Stelle nicht die Frage. Bildlich gesprochen musst du dein Vaterhaus verlassen und deinen eigenen Weg mit Gott finden und deinen Glauben selbstständig leben. Das ist irgendwie so wie in der Ehe. Zu deinem Ehepartner, da kann dir vielleicht sogar eine Vermittlung geholfen haben oder dich irgendjemand verkuppelt haben oder vielleicht sogar die Eltern die Hand im Spiel gehabt haben. Das ist völlig uninteressant an der Stelle. Aber wenn du deine Ehe aufbauen willst, deine Beziehung dort leben willst, deine Liebe leben willst, das kannst du nur selber. Das kann kein anderer für dich. Das musst du selber machen. Die Ehe, da kann dir vielleicht ein Ehetherapeut auf ein paar Metern helfen. Aber sie leben, das kannst du nur selber. Und so kannst du auch nur selber den Glauben leben. Deinen Glauben, wir können für dich hier beten. Und das tun wir auch regelmäßig nach dem Gottesdienst. Wer möchte, kann da nach vorne kommen und dann sind hier Leute, die für dich beten. So wie Jesus es gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, in Lukas 22, Vers 32. Aber leben musst du den Glauben selber. Petrus war einer, der eigene Wege gegangen ist und das auch besonders mutig war. Er holte doch bei der Festnahme sogar, als Jesus festgenommen wurde, sein Messer heraus, um für ihn zu kämpfen und ging dann sogar noch nach der Festnahme in den Hof vor dem Gebäude, wo Jesus dann drin war, wo es nur so von Soldaten gewimmelt hat. Allerdings war es er auch, der Jesus dann verleugnet hat. Dreimal wurde er dort gefragt und immer wieder leugnete er, mit Jesus etwas zu tun gehabt zu haben. Und so bekam er dann auch nach Jesu Tod und Auferstehung einen neuen Aufruf zum Glauben. Dort heißt es dann, und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, also zu dem Petrus, folge mir nach. Und dann kommt eine ganz interessante Stelle, dann sagt nämlich der Petrus, folge mir nach, daraufhin. Da fragt er gleich nach einem anderen, wie das denn bei dem sei. Und da sagt Jesus ihm einfach, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass dieser bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was gehen dich da die anderen an? Folge du mir nach. Egal welchen Weg die anderen auch haben und welche Aufträge sie haben, wo Jesus sie hinschickt, die Frage steht einzig und allein an dich, ob du ihm nachfolgen willst. Glaube bedeutet Gehorsam und da ist es egal, wie viel Lohn es dafür gibt. Jesus berichtet von einer Geschichte, in der Leute für die Arbeit eingestellt werden. Einige früh am Morgen, andere sogar ganz spät. Und dann bekommt jeder aber den gleichen Lohn, keiner mehr oder weniger. Genau das, was vereinbart war und was man brauchte, um davon eben gut zu leben. Wenn du dich von Gott leiten lassen möchtest, bedeutet das, ihm gehorsam zu sein und den für dich von Gott vorbereiteten Weg zu gehen. Denn nun kommt es, wenn du diesen Weg gehst. Glaube bedeutet, im Segen zu leben. Bei Abraham wird das dann ganz groß beschrieben. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier kommt ein ganz, ganz großer Segen, der bis heute seine Ströme zeigt. Denn Abraham war der Stammvater, dessen Segenslinie über Jesus bis zu uns heute hier hingeht. Ein großes Volk machen, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt für ihn im Leben. Letzten Endes, ich meine, wir merken es ja selber, Rentenversicherung funktioniert nur, wenn man auch Nachkommen hat. Und damals war das noch wesentlich krasser, weil es keine Versicherung gab, sondern wirklich die Nachkommen sich darum kümmern mussten, wenn man selber nicht mehr so richtig konnte. Für ihn persönlich war das entscheidend, aber auch weltgeschichtlich. Immerhin ist er eine große, bedeutende Person, die bis heute nicht vergessen ist. Selbst wir reden hier in Europa, in Deutschland, am Rande des Harzes über Abraham heute. Er ist ein großes Glaubensvorbild den Römern und den Galatern, wie Paulus es geschrieben hat. Im Hebräer- und Jakobusbrief wird er erwähnt und sein Glaube hochgeschätzt. Im Petrusbrief seine Frau Vorbild. Glauben bedeutet, im Segen zu leben. Zwei Seiten hat das. Segen erleben, in Epheser 1, Vers 3 heißt es dazu, gelobt sei der Mann, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Die erste Frage, die sich da stellt, ist ja, was bedeutet eigentlich Segen? Segen ist das lebensfördernde Heil, die lebensfördernde, die heilschaffende Kraft. Also ein Gesegneter ist jemand, der von Gott mit Kraft beschenkt wurde und sie auch erlebt. Übrigens, Segen ist nicht das punktuelle, übernatürliche Eingreifen Gottes, das den Lauf der Dinge komplett verändert. Das nennt die Bibel Wunder. Segen ist etwas, was im Laufe des Lebens immer wieder passiert, was sozusagen scheinbar unauffällig ist, man gar nicht so direkt merkt. Jeden Tag, den man erlebt, kann dadurch ein Segen sein. Jedes ersparte Übel kann ein Segen sein. Wenn du Kraft für die täglichen Aufgaben hast, wenn du Krankheiten ertragen kannst, wenn Spaß in deinem Leben auftaucht, Freude, das ist Segen Gottes. Gottes Segen ist sozusagen dieses Umhüllende, Bewahrende, Begleitende. Man sieht davon die Folgen. Und deshalb kann man dann auch von einem gesegneten Leben oder einer gesegneten Zeit sprechen. Erleben ist pauschal, ohne besonderen Zuspruch, weil Gott uns in Liebe begegnen möchte, seinen Segen geben möchte. Aber auch mit dem Zuspruch, wenn im Gebet oder am Ende des Gottesdienstes gesegnet wird, das ist Gott wichtig. So gibt Gott zum Beispiel den Auftrag, dass die Priester das Volk segnen sollen. Und dabei werden wir in seine Gegenwart geführt und in uns wird eine Erwartung auf das Handeln Gottes geweckt. Und dabei merke ich dann auch, dass ich ihn wirklich brauche. Nicht immer ist auch das, was ich zuerst bete, das Richtige, aber ich komme dadurch in eine wesentlich tiefere Vertrauensbeziehung zu Gott, in seine Gegenwart hinein. Das Gute, was der Segen bedeutet, gilt dabei mir erstmal ganz persönlich. Und der zweite Aspekt, was Segen bedeutet, Jesus berichtet davon, dass wir Licht dieser Welt sind. Und er vergleicht das mit einer Lampe, die im Haus nicht unter den Stuhl gebaut wird, sondern in der Mitte an der Decke unseres Zimmers hängt, damit sie eben möglichst das ganze Zimmer erleuchtet. Und dann heißt es an dieser Stelle, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wirkt in die Welt hinein, ist seine Aussage dort. Das sind Segensströme, die von Gott durch Jesus Christus zu uns kommen, zu dir kommen, aber nicht, damit du sie für dich behältst, sondern damit du sie weitergeben kannst. Lass Gottes Liebe in andere Menschen hineinwirken. Bei Abraham heißt es so dann auch, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, Abraham hat diese besondere Segenslinie. In Jesus Christus haben wir dann eine besondere Freiheit geschenkt bekommen, weil er für uns die Verbindung zu Gott hergestellt hat, indem er eben unsere Fehler auf sich genommen hat. Abraham als Stammvater ist der Vorläufer davon. Trotzdem ist natürlich Jesus wichtig, wenn wir in diese Segenslinie kommen, nicht nur sind wir die Gesegneten, sondern können Segen weitergeben. Und das ist ganz praktisch. Stärken, tragen, helfen, aber auch beten, von Jesus erzählen, seine Nähe weitergeben. Das ist unser Auftrag, der sich daraus ergibt. Glaube bedeutet, im Segen zu leben, bekommen und weitergeben. Durch Abraham zu uns, durch Jesus überschwänglich zum Weitergeben. So weit, dass Jesus selber sagt, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Also ein ganz besonderer Auftrag, wenn wir in dieser Linie stehen und das auch für uns als Auftrag annehmen. Und nun möchte ich euch noch einen abschließenden Gedanken mitgeben. Das Hochinteressante an diesem Text ist ja, wenn ich mir das angucke, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Abraham war 75 Jahre alt. Die Geschwister, nicht viele sind in diesem Alter. Und die meisten, die in dieses Alter kommen, sagen irgendwann, Dirk, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und hier hat dieser Mann trotzdem einen Auftrag bekommen, der zum Teil ja wirklich unbegreiflich ist. Mit seiner Frau sollte er noch ein Kind haben. Insbesondere, wo ja die Frauen auch in dem Alter nicht mehr unbedingt Kinder bekommen können. Insbesondere das erste Kind ein ganz besonderes Problem darstellt. Hier gibt es einen großen Hinweis, der einem entgegenspringt Und der lautet: Wenn man sich von Gott leiten lässt, dann gibt es kein Alter. Glauben bedeutet, nicht zu alt zu sein. Und da gilt es, egal ob du 20 Jahre alt bist oder 60 Jahre alt bist oder sogar 75, wie der Abraham, oder vielleicht sogar noch älter, wo musst du gehorsam sein? Was ist dein persönlicher Glaubensweg, den Gott mit dir gehen will? Wo segnet er dich? Das findet man ja ziemlich leicht, aber wo sollst du Segen sein? Du kannst dafür nicht zu alt sein. Ein Mann hat mir gestern erzählt, nachdem er sich geistlich eigentlich schon zur Ruhe setzen wollte, er hat den Ruf bekommen, in kleinen Gemeinden wieder zu predigen und hat dann neu angefangen, auch in seiner Gemeinde zu predigen. Oder von einem Großvater, der ist immer sehr krank gewesen, dem ist das Aufstehen schwer gefallen. Hat auch dann so geredet, was soll ich, hab da so viel Frust. Und irgendwann war sein Enkel krank und da hat er sich ans Bett zu dem gesetzt und ihm immer vorgelesen. Immer und immer wieder. Und besonders gerne hat er ihm von der Schöpfung dieser Welt erzählt. Es hat eine Weile gebraucht und dann hat sich der Junge erholt. Und das Interessante ist, plötzlich konnte dieser Opa sogar wieder aufstehen, richtig, und konnte sogar nach draußen gehen, weil er nämlich seinem Enkel dann auch die Schöpfung zeigen wollte, da den Segen weitergeben. Und so ist das hin und her gegangen. Er ist zum Segen geworden, aber auch selber gesegnet worden. Glaube bedeutet, Gehorsam, Gottes Wege für sich selber zu entdecken und eben auch zu gehen. Und deshalb kann ich dich an dieser Stelle nur einladen. Lass dich von Gott leiten. Das gibt nämlich deinem Leben nicht nur ab und an so als Sahnehäubchen ein Wunder, sondern das gibt eine Segenslinie, die zu dir geht und über dich hinausgeht. Amen.